Wohnen ist teuer geworden für eine wachsende Zahl von Menschen. Immer mehr Familien geben bis zur Hälfte ihres verfügbaren Einkommens für die Miete aus. Und zur europaweiten Wohnungskrise addieren sich auch noch die steigenden Ausgaben für Energie. Mit der progressiven Besteuerung von klimaschädlichem CO2 kommen so zusätzliche Belastungen auf Menschen mit geringen Einkommen zu, die sich ohne sozialen Ausgleich das Heizen nicht mehr leisten können. Wohnungsnot und Energiearmut werden zu einer politisch toxischen Mischung, die zum Erstarken der populistischen Extreme beiträgt. Das von der Europäischen Union ins Leben gerufene Forschungsprojekt Prefigure sucht nach Auswegen aus diesem Dilemma. Ein Konsortium von Forschungseinrichtungen aus 8 europäischen Ländern vereint die Expertise unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen mit dem Wissen aus der kommunalen Praxis vor Ort. Das Institut für Regionalplanung am Karlsruher Institut für Technologie koordiniert das Verbundforschungsprojekt. Schon 2025 sollen erste Empfehlungen vorliegen, wie die Gesellschaft die enormen Kosten für eine effiziente Klimapolitik sozial verträglich aufbringen kann.
Wohnungspolitik ist ein Politikfeld, in dem die Wirkung politischer Maßnahmen nur in langen Zyklen gedacht werden kann. Die gebaute Umwelt ist nämlich genau das, was der Name sagt, sie ist gebaut und in dieser Hinsicht nur in einer ganz langfristigen Perspektive auch zu verändern. In dieser Hinsicht beruht die heutige Wohnungskrise auf einer Reihe von politischen Entscheidungen, die seit den späten 1980er Jahren getroffen wurden. Beginnend mit der Abschaffung der Gemeinnützigkeit von Wohnraum durch die damalige Regierung von Helmut Kohl noch vor der Wende. Wenn wir dann weiter überlegen, gab es die faktische Einstellung des sozialen Wohnungsbaus in den 1990er Jahren. Es gab die Privatisierung großer öffentlicher Wohnungsbestände in den Nullerjahren. Und seit der großen Finanzkrise, also 2008, hat sich dann der deutsche Wohnungsmarkt zum wichtigsten Ort für internationale Anleger entwickelt. All das zusammen mit der dynamischen und wirtschaftlichen Entwicklung und einem Druck auf Wohnungsmärkte durch Zuzug in die starken, wirtschaftlich starken Stadtregionen, vor allem im Süden und der Mitte Deutschlands, hat nun dazu geführt, dass die Preise für Wohneigentum und Mieten in erheblichem Maße gestiegen sind und damit der Nährboden für die heutige Wohnungskrise gelegt worden ist. In diesem Sinne ist die Krise auf dem Wohnungsmarkt nun tatsächlich ein Ausdruck der Ungleichheit in unserer Gesellschaft, aber zwischen denen, die Eigentum besitzen und denen, die zur Miete wohnen. Und genau dies ist erst durch langfristig wirkende politische Entscheidungen entstanden.
Professor Michael Januszka leitet das Institut für Regionalwissenschaft des Karlsruher Instituts für Technologie. Er ist spezialisiert auf sozial- und gesellschaftspolitisch wirksame Stadtforschung und beschäftigt sich mit den langfristigen Veränderungen auf den Wohnungsmärkten, die für ihn streng genommen gar nicht wirklich Marktgesetzen unterliegen.
Natürlich ist der Wohnungsmarkt nicht ein Markt wie jeder andere. Auf normalen Märkten können Sie, wenn Sie jetzt ein Auto besitzen, das Auto kaufen und verkaufen. Sie haben unterschiedliche Anbieter und wenn Ihnen ein Anbieter nicht gefällt, dann gehen Sie woanders hin. Und Sie können quer durch das Land reisen und sich billigere Autos kaufen und andere Autos kaufen, die Sie möchten. Beim Wohnungsmarkt ist es nicht, Sie sind gebunden, denn Sie haben eine Arbeitsstelle und eine Familie, mit der Sie irgendwo wohnen, wo sie relativ gebunden sind und sich nicht wirklich aussuchen können, wo sie leben wollen. In der Regel wohnen die Menschen in der Nähe ihrer Arbeitsstelle. Und das führt dazu, dass gerade in wirtschaftsstarken Gebieten die Nachfrage nach Wohnraum sehr viel höher ist als das Angebot. Das führt zu steigenden Mieten, zu steigenden Hauspreisen, zu steigenden Wohnungspreisen. Und genau dies ist in den letzten 30 Jahren durch die Politik nicht abgefedert worden. Durch eine vorausschauende Politik, die genau diese Missstände antizipiert und auch entsprechend Politik für sozial schwächere Schichten anbietet.
Eine in diesem Sinne vorausschauende soziale Abfederung von äußerst langfristigen Transformationsprozessen vermisst der Karlsruher Experte auch in Bezug auf die Energiewende. Denn die progressive Besteuerung von CO2 führt absehbar zu weiter steigenden Energiepreisen.
Mit diesen steigenden Preisen endet nur eine Illusion, nämlich die, dass wir die Umwelt durch die Nutzung fossiler Energieträger einfach weiter zerstören können, ohne hierfür zahlen zu müssen. Genau an dieser Stelle ist nun die Politik gefordert. Wenn es darum geht, einen Konflikt auszutragen, ist die Politik der Akteur, der diesen Konflikt einhegen, diskursiv vermitteln und auch befrieden kann. Nun ist hierfür ein systemischer Ansatz notwendig, der den nachgewiesenen überproportional höheren Anteil der Energiekosten und der Wohnungskosten gerade bei Menschen und Haushalten mit geringerem Einkommen abfedert. Da ist nicht der Konflikt zwischen sozialer Nachhaltigkeit und Ökologie, sondern der Konflikt zwischen politischen Aushandlungsprozessen, die nun die soziale Nachhaltigkeit in der ökologischen Transition fördern oder nicht.
Das europäische Verbundforschungsprojekt Prefigure will in dieser politisch heiklen Situation Alternativen aufzeigen. Sie sollen die Handlungsmöglichkeiten der Politik erweitern und so innovative Wege aus dem drohenden Konflikt zwischen der ökologischen und der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit aufzeigen.
Zunächst einmal wollen wir neue Daten generieren, die es so heute noch nicht gibt. Es wird bei den Auswirkungen der Energiewende, gerade bei der energetischen Sanierung von Gebäuden, viel spekuliert. Auch über die Hürden wird viel diskutiert. Aber wie die Menschen sich tatsächlich fühlen, sowohl Mieter und Mieterinnen als auch Eigentümerinnen, wird eigentlich wenig untersucht. In der Hinsicht werden wir in 7 Städten, in 7 Ländern in Europa eine vergleichende Befragung durchführen von jeweils über 1000 Haushalten, die repräsentativ ist und die neue Daten dazu liefern wird, welche Befürchtungen die Menschen haben, welche Probleme die Menschen haben und welche Lösungsansätze ihnen besser gefallen. Wir hoffen, dass genau mit diesen Daten wir auf den unterschiedlichen Ebenen hier in Karlsruhe, auf der Ebene der Bundespolitik, aber auch in Brüssel entsprechend Gehör finden und evidenzbasierte politische Vorschläge entwickeln können.
Für das breit inter- und transdisziplinär aufgestellte Forschungsteam aus 8 europäischen Ländern sind die Erwartungen, Ängste und Hoffnungen der Betroffenen unverzichtbare Basis für die Empfehlungen, die der Politik am Ende des Projekts vorgelegt werden sollen.
Das ist eine ganze Reihe von Aktivitäten, die wir dort planen. Zunächst einmal wollen wir eine Art Ausstellung über die Ergebnisse des Projekts durchführen, damit Menschen überhaupt kommen und sich für das Thema interessieren. Dann werden wir eine Reihe von Mitmachaktionen machen, die laufen per Einladung, indem wir Menschen darüber informieren, zu bestimmten Terminen auch zu uns zu kommen, um halt auch die Breite der Gesellschaft abdecken zu können. Wir werden Expertinnenveranstaltungen machen, das heißt, wir bringen Stadtplaner und Architekten und auch die kommunale Verwaltung zusammen an einen Tisch und diskutieren dann über Ergebnisse des Projekts. Wir wollen aber auch das, was wir herausgefunden haben, in diesen Forschungsprozess einbringen und Neues entwickeln. Damit erhoffen wir uns, solche Labore, die werden voraussichtlich an 2 Wochenenden plus der Woche dazwischen stattfinden, das heißt so 8 bis 10 Tage, an denen wir aktiv sind vor Ort, eine ganz große Bandbreite von Menschen wirklich mit denen in Kontakt zu treten, deren Meinungen zu hören und daraus dann die nächste Runde wissenschaftliche Erkenntnisse zu ziehen.
Ein in Karlsruhe schwerpunktmäßig entwickeltes Instrument für die Beteiligung von Betroffenen sind die sogenannten Reallabore, beispielsweise das Mobilab des KIT.
Das Mobilab ist ja so ein Tiny House, das KIT hat erstellen lassen, wie ein Labor auf Rädern, das man überall platzieren kann und dort mit Menschen gemeinsam Lösungen für Probleme in der Stadt entwickeln kann. Wir haben das benutzt hier mal in der Südstadt, da sind wir auf den Werderplatz gefahren. Sobald man da hinkommt, wird das ganz abenteuerlich, weil das alle Menschen interessiert. Und dann kann man dort vor Ort eine Reihe von Aktivitäten durchführen, die Menschen aktivieren und in partizipativen Planungsprozessen mitnehmen und sie beteiligen bei der Erstellung von neuen Ideen. Genau das wollen wir im Projekt Prefigure nicht nur hier vor Ort machen, sondern dieses Mobilab quer durch Europa mitnehmen und ja sozusagen auf eine große Tour gehen. Und die Ideen, die wir hier in Karlsruhe entwickeln, dann auch in Barcelona testen, die Ideen, die in Barcelona getestet werden, nach Amsterdam bringen, dann nach Kopenhagen und nach Thessaloniki und Sofia.
Best-Practice-Beispiele, die es an vielen Stellen in Europa schon gibt, können so identifiziert und auf ihre Übertragbarkeit in anderen städtischen Kontexten getestet werden. Beispielsweise eine serielle energetische Sanierung, wie sie in Estland entwickelt wurde.
Wenn man heute die energetische Sanierung in einem Haus macht, muss man, weil jedes Haus anders aussieht, zunächst einmal für jedes Haus einen eigenen Plan machen, wie nun die energetische Sanierung durchgeführt werden soll. In Estland ist nun der große Vorteil, dass es riesige Wohnungsbestände gibt, die damals in der Sowjetzeit in Massenbauweise errichtet worden sind, wo die Wohngrundrisse gleich aussehen, wo die Fenster gleich sind, wo die Fassade gleich ist. Und dort kann man dann einen Typ von Sanierung entwickeln, der nicht nur für ein Gebäude funktioniert, sondern für 300 Gebäude funktioniert. Das ist auch in Westdeutschland und Ostdeutschland mit den Wohnungsbaugebieten der 60er und 70er Jahre, die gerade saniert werden müssen, machbar. Weil auch dort gibt es sozusagen ganz ähnliche Wohnungstypen, wo man dann Dinge wiederholen kann. Serielles Sanieren heißt dann, dass wir einen Typ von Sanierung entwickeln und der dann kostensparend an vielen Gebäuden durchgeführt werden kann. gerade bei Wohneigentümergemeinschaften, wie das in Estland ist, sind erhebliche Hürden zu überwinden, denn in der Regel haben nicht alle Menschen das Geld dazu. Hier ist die Innovation unserer estnischen Partner, einen Weg zu finden, mithilfe von staatlicher Unterstützung allen Wohneigentümern diese Sanierung zu ermöglichen und entsprechend Sanierung auch im Eigentumsbestand. Und das ist ja ein Teil, der in Deutschland gerade sehr, sehr schwierig ist, wenn wir Eigentümergemeinschaften haben, wo immer ein Eigentümer nicht in der Lage ist, die Sanierungskosten zu tragen, Sanierung dann voranzubringen.
Ein anderes Beispiel für innovative Lösungen ist ein Modell von Wohnkooperativen im griechischen Thessaloniki.
Mit staatlicher Unterstützung der Lokalregierung werden leerstehende Gebäude aufgekauft. Diese von Kooperativen, die gegründet werden, selbst saniert in Eigenleistung und dann sozial schwächeren Bevölkerungsschichten zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir brechen genau in diesem Beispiel die Logik, die normalerweise besteht, auf, dass wohlhabende Menschen sich das Sanieren leisten können und in energetisch hochwertig sanierten Gebäuden leben, während diejenigen, die sich hohe Energiekosten ohnehin nicht leisten können, in energetisch schlecht sanierten Gebäuden leben und entsprechend noch höhere Energiekosten haben. Und wir wollen uns dort angucken, wie funktioniert das eigentlich in der Praxis, um zu überlegen, wie könnte man das dann in Deutschland, in Spanien oder in den Niederlanden auch etablieren.
Die Energiewende wird nicht zum Nulltarif zu haben sein. Der Bundesrechnungshof rechnet allein für den Ausbau der Stromnetze bis 2045 mit Kosten von mehr als 460 Milliarden Euro. Gut viermal so viel wie in der Vergangenheit. Selbst wenn das Geld von privaten Investoren kommen sollte, bedeutet das steigende Energiekosten. Aber die in der Verfassung zementierte Schuldenbremse und eine prinzipielle Ablehnung von Steuererhöhungen hätten die politische Diskussion über einen sozial abgefederten ökologischen Wandel praktisch lahmgelegt, bedauert Professor Januszka.
Wenn es überall Schranken gibt, dass bestimmte Dinge nicht gemacht werden können, dann wird es keine Veränderung geben. Andere Länder zeigen das. Entweder es wird mehr investiert, auch über die Aufnahme von Schulden, oder es werden höhere Steuern entrichtet. Beide Szenarien sind in Deutschland nicht diskutierbar zurzeit und dementsprechend ist auch kein Geld vorhanden, um Investitionen zu tätigen. Das schädigt die Wirtschaft, das schädigt die politischen Institutionen, das schädigt die Art und Weise, wie wir die Zukunft denken. Und gerade in diesem Moment, wo für die ökologische Transition so viel Geld in die Hand genommen werden muss, und das sagt ja jeder, die Probleme auf den Wohnungsmärkten ist eine Generationenaufgabe, ebenso wie die soziale und ökologische Transition unserer Wirtschaft. Und die Transition hin zu einer CO2-neutralen Welt wird nur unter erheblichen Kosten und Veränderungen funktionieren. Hier uns reinen Wein einzuschenken ist ganz wichtig und auch ehrlich damit umzugehen. Gegenwärtig wird im öffentlichen Diskurs relativ wenig darüber gesprochen, dass die Art und Weise, wie wir im Moment leben, einfach nicht nachhaltig ist und dass wir etwas ändern müssen. Und das wird notwendigerweise kommen. Entweder wird es kommen dadurch, dass wir durch die Politik und durch gesellschaftliche Veränderungen uns weiter bewegen, uns verändern. Oder es wird dann kommen, wenn die Auswirkungen des Klimawandels das Leben in unseren Städten so unmöglich machen, dass wir nach neuen Lösungen suchen müssen. Wenn wir nicht vorausschauend gucken und akzeptieren, dass wir Dinge verändern müssen, dann laufen wir der Welle hinterher. Und dann sind die Kosten 13 oder 20 Mal so hoch, wie wenn wir es vorausschauend gemacht hätten.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.